Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte mit einer kurzen Begebenheit anfangen, etwas ganz Alltägliches. Es war jetzt ungefähr 2 Wochen her, da fragte mich meine Frau, die kam zu mir und sagte, Willi, ich muss zur Arbeit und die Wäsche ist gerade in der Waschmaschine. Kannst du die in einer Stunde ungefähr hochholen? Ich sage, ja, kann ich machen. Meine Frau kennt mich aber inzwischen schon ein bisschen genauer und sie weiß, wenn ich irgendwo beschäftigt bin, dann höre ich, wenn überhaupt, mit einem halben Ohr zu. Und sie sagte, ich stell dir noch einen Wecker im Handy, ne, dass du das nicht vergisst. Ich sage, ja, das ist gut. Und fuhr dann zur Arbeit. Und ja, nach einer Stunde ungefähr klingelte mein Handy. Und da stand drauf, Wäsche holen. Ah, ist mir wieder eingefallen, ich soll die Wäsche holen. Bin in den Keller gegangen, habe die Wäsche geholt. Und auf dem Weg nach oben fing ich schon an nachzudenken. Hatte sie noch irgendwas gesagt? Sollte ich die einfach nur aufhängen? Oder sollte ich die in den Trockner stecken? Und darf ich die Wäsche überhaupt in den Trockner stecken? Und ja, wenn ja, welches Programm sollte ich dann wählen? Also viele Fragen, vielleicht für eine ganz alltägliche Sache. Im Endeffekt habe ich die einfach aufgehängt, dann dachte ich, kann ich schon nichts falsch machen. Und ja, so ging es mir. Und ich denke, vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal so eine ähnliche Situation erlebt, wo vielleicht jemand anderes uns eine Sache wichtig machen will oder uns eine Aufgabe gibt. Oder wir vielleicht selber, ja, uns vielleicht selbst eine Sache wichtig wird. Vielleicht ein Gedanke aus einer Predigt oder ja, wir starten ins neue Jahr, nehmen uns neue Vorsätze und sagen, das und das will ich umsetzen. Und dann vergeht nur eine kurze Zeit und dann vergisst man das schon. Und heute in der Predigt soll es auch darum gehen und auch, ich möchte gerne einen Text mit uns durchnehmen, in dem das Volk Israel etwas vergessen hat. Und das war nicht nur eine kleine Sache, sondern sie hatten Gott vergessen. Und deswegen habe ich auch die Predigt so mit dem Thema überschrieben, Gott vor Augen haben. Und ich möchte gerne einen Text mit euch da durchgehen, den finden wir in Richter 2, die Verse 6 bis 19. Aber bevor ich den Text lese, dachte ich, sage ich nochmal kurz zusammengefasst, was vorher geschehen ist. Ich starte mal ab 2. Mose, also ich mache nur einen Schnelldurchlauf. Das Volk Israel war in Ägypten in der Gefangenschaft gewesen und ja, dienten quasi als Sklaven, wurden geknechtet und Gott beruft einen Mann, Mose, der das Volk aus Ägypten herausführen soll in das verheißene Land. Und er sagt, ich werde mit dir sein und Gott vollbringt große Wunder und ja, das Volk kommt aus dem Land Ägypten raus. Weil sie aber auf dem Weg immer wieder sündigen und an Gott zweifeln, sagt Gott, ihr werdet lange Zeit in der Wüste wandern müssen. 40 Jahre sind sie in der Wüste. Und Mose darf auch nicht in das verheißene Land kommen, weil er auch gesündigt hat. Und Gott ja, zeigt ihm aber trotzdem nochmal das Land, aber er darf nicht in das Land mit dem Volk einziehen, mit dem Volk Israel. Und bevor Mose stirbt, erwählt Mose einen Nachfolger, Josua. Und Josua, als Mose dann gestorben ist, dringt Josua mit dem Volk in das verheißene Land, in das heutige Israel ein. Und ja, Gott gibt dem Auftrag, vernichtet alle Völker dort, vertreibt sie. Und sie tun das teilweise, aber lassen einige Völker dort bestehen, die sie nicht vertreiben. Und erobern viele Gebiete. Und jetzt kommen wir quasi so zu dem Text, den ich heute mit euch gern durchgehen würde. Der Vorschlag war da, dass wir vielleicht doch nochmal zum Predigttext aufstehen, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen uns besser konzentrieren können. Ist ein längerer Text, wer nicht mehr kann, darf sich aber auch gerne widersetzen. Also Richter 2, die Verse 6 bis 19. Als nämlich Josua das Volk entlassen hatte, zogen die Kinder Israels, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Als aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn im Gebiet seines Erbteils, im Timnat-Heres auf dem Bergland Ephraim, nördlich vom Berg Gash. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und entzürnten den Herrn. Denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, so dass sie vor ihren Feinden nicht mehr bestehen konnten. Überall, wohin sie zogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Unheil, wie der Herr es ihnen gesagt und wie der Herr es ihnen geschworen hatte. So wurden sie hart bedrängt. Doch erweckte der Herr Richter, die sie aus den Händen derer retteten, die sie beraubten. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, sondern sie hurten mit anderen Göttern und beteten sie an und wichen bald ab von dem Weg, auf dem ihre Väter im Gehorsam gegen die Gebote des Herrn gegangen waren. Sie handelten nicht ebenso. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihrer Wehklage über ihre Bedränger und Unterdrücker. Wenn aber der Richter starb, so handelten sie wiederum verderblich, mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachfolgten, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht ab von ihrem Treiben und ihrem halsstarrigen Wandel. Wir uns gerne wieder setzen. Ja, wir haben in diesem Text anfangs gelesen, quasi das Volk ist in Israel und Josua sagt, jeder Stamm darf jetzt in sein Gebiet ziehen, das für ihn vorgesehen ist, seine Wirtschaft aufbauen, quasi sein Zuhause finden. Und das Volk hat viel mit Gott erlebt, große Wunder, die Gott getan hat, und sie dienten Gott, sie beteten Gott an, sie hatten Gott vor Augen und fingen an zu leben. Als aber Josua gestorben ist und auch die ganze Generation, die quasi die Gott kannte, kam eine neue Generation auf und die kannten Gott nicht. Ich denke nicht, dass dieses Wort, was hier in Vers 10 steht, sie kannten den Herrn nicht, dass das bedeutet, sie wussten nicht, dass Gott existiert. Weil wenn wir das Buch Richter lesen, dann merken wir sie, als die Feinde sie dann bedrücken, dann rufen sie zu Gott, dann schreien sie zu Gott. Also sie wussten schon, dass ein Gott da ist, ein Gott Israels, aber sie kannten Gott nicht, bedeutet wahrscheinlich hier so viel wie, sie wussten nicht mehr genau, wer er ist. Sie kannten sein Wesen nicht mehr, sie wussten nicht mehr, was Gott für das Volk Israel getan hatte. Sie dienten deshalb Gott auch nicht mehr, sie beteten Gott nicht mehr an, sie hatten Gott nicht mehr vor Augen. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie kam das dazu? Vielleicht war ein Grund, das Volk hatte jetzt Frieden, jeder hatte sein Land, es ging ihnen gut, sie konnten ihre Wirtschaft aufbauen. Sie dachten sich, wir brauchen Gott nicht mehr. Vielleicht hatte die ältere Generation aber es auch verpasst, den Jüngeren deutlich zu machen, wie wichtig es ist, mit Gott zu leben, ihnen zu erzählen, was Gott Großes für das Volk Israel getan hatte. Als ich so darüber nachdachte, hatte ich auch an unsere Gemeinde gedacht, weil wenn man Zeugnis hört, wenn sich vielleicht Menschen taufen lassen möchten, dann hört man, manche sagen das in der Art so, dass sie sagen, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe deswegen schon viel über den Glauben von klein auf mitbekommen. Jemand anderes erzählt vielleicht, meine Eltern waren nicht gläubig, aber meine Oma, die hat mich immer wieder zum Sonntagsgottesdienst mitgenommen oder die hat mir Geschichten aus der Bibel vorgelesen. Und ich denke, das ist gut. Und ich möchte uns da auch nochmal ermutigen, auch vielleicht die älteren Geschwister unter uns, erzählt, wer Jesus für euch ist. Erzählt euren Enkeln, was ihr mit Gott vielleicht erlebt habt. Ich kenne das von meinen Opa und Oma. Die haben ganz andere Dinge durchlebt. Krieg, Hunger, Verlust, Tod von Geschwistern, vielleicht von Eltern, allein groß geworden. Und erzählen dann aber, wie Gott sie da durchgetragen hat, wie Gott ihnen da in dieser Zeit geholfen hat und was sie mit Gott erlebt haben. Und das stärkt mich, das ermutigt mich. Und da möchte ich uns alle nochmal ermutigen, vielleicht auch die Eltern, lebt euren Kindern vor, wer Gott für euch ist, was ihr mit, wie wichtig es ist, Gott zu haben, die älteren Geschwister, was ihr mit Gott erlebt habt. Sagt es euren Kindern, euren Enkelkindern, ja, wie wichtig es ist, Gott in dem eigenen Leben vor Augen zu haben. Weil wir haben lesen in dem Text, dass das Volk Israel das nicht mehr hatte. In den Versen 11 bis 13 lesen wir darüber, dass sie die Götzen angebetet haben. Sie hatten nicht mehr Gott vor Augen, sondern wahrscheinlich die Götzenbilder von den Völkern, die sie im Land leben lassen haben. Die hatten sie vor Augen und sie fingen an, diese Völker, diese Götter anzubeten, ihnen zu dienen. Und damit sündigten sie. Einerseits war das, hatte Gott ihnen gesagt, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben, sondern nur allein mir nachfolgen. Aber auch andererseits, wenn man sich informiert, was zu diesem Götzendienst von den Baalen dazugehörte, dann liest man, dass da Kinderopferung praktiziert wurde, dass Prostitution ganz normal war und das Volk Israel sündigte. Sie sind tief in Sünde gefallen. Und was war die Folge? Ich möchte die Verse 14 und 15 gern nochmal lesen. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten. Und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie vor ihren Feinden nicht mehr bestehen konnten. Überall, wohin sie zogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Unheil, wie der Herr es ihnen gesagt und wie der Herr es ihnen geschworen hatte. So wurden sie hart bedrängt. Gott ist nicht mehr mit dem Volk. Ich habe gerade gelesen, er verkauft sie in die Hand ihrer Feinde. Wenn wir etwas verkaufen, also wir verkaufen ja meistens nur etwas, was wir nicht mehr brauchen, was uns nicht mehr nütze ist. Und Gott sagt, das Volk, das ist mir nicht mehr nütze. Ich verkaufe das in die Hand ihrer Feinde, damit sie hart bedrängt werden. Gott, die Hand Gottes ist gegen sie, haben wir gelesen. Die Feinde herrschen über sie. So wie Gott es ihnen auch verheißen hat. In 5. Mose lesen wir das in dem Kapitel 28, in den ersten 31 Versen. Ich werde das jetzt hier nicht lesen, weil es ein bisschen lang ist. Aber vielleicht kann das jeder nochmal zu Hause nochmal nachlesen. Aber das sind zwei starke Gegensätze, die Gott dem Volk verheißt. Er sagt, wenn ihr mir nachfolgen werdet, wenn ihr meine Gebote halten werdet, dann wird es euch richtig gut gehen. Dann werden die Feinde keine Chance gegen euch haben. Ihr werdet Essen in Überfluss haben. Es wird euch gut gehen. Ich werde euch meinen Segen geben. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr mir nicht nachfolgen werdet, dann werdet ihr meinen Segen auch nicht mehr haben. Es wird Krankheit bei euch sein. Es wird die Pest unter euch sein. Andere Völker werden über euch herrschen. Wenn ihr mir nicht mehr nachfolgen werdet, dann werdet ihr meinen Segen nicht mehr haben. Und das sind vielleicht einerseits klingt uns das so ein bisschen, als ob Gott dem Volk droht. Aber ich denke, Gott droht uns nicht, weil wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, Gott hat auch Jesus gesandt, der uns zur Freiheit berufen hat, lesen wir. Gott gibt uns auch einen freien Willen, dass wir entscheiden können, will ich Jesus nachfolgen, will ich Gott nachfolgen oder nicht. Deswegen, ich glaube nicht, dass Gott dem Volk hier droht, aber er klärt sie auf. Er sagt, wenn ihr mir nicht mehr nachfolgen werdet, dann werdet ihr auch den Segen im Alltag nicht mehr erleben. Und ich merke das auch in meinem Leben, dass das etwas ist, wenn ich vielleicht bewusst Sünde zulasse in meinem Leben, wenn ich mir keine Zeit nehme für Gottes Wort, mit ihm rede, mit ihm bete, dann fehlt irgendwie die Freude im Alltag, da fehlt etwas. Vielleicht ist auch der Alltag gestresster. Aufgaben kommen und die überstürzen sich vielleicht eine nach der anderen und man weiß nicht, wie man damit fertig werden soll. Vielleicht wirkt sich das dann auch auf die Ehe aus, dass man merkt, irgendwie ist da eine Anspannung da. Vielleicht nur Kleinigkeiten, wo man unterschiedlich denkt, die werden zu großen Anspannungen und man hinterfragt sich dann und denkt, warum ist das so? Und dann, wenn man dann darüber nachdenkt, dann merkt man, vielleicht ist das der Grund, weil ich mir keine Zeit für Gottes Wort nehme, weil ich vielleicht bewusst Sünde in meinem Leben zugelassen habe. Deswegen möchte ich uns da nochmal ermutigen, dass wir Gott auch in unserem Alltag vor Augen haben, dass wir bewusst gegen Sünde ankämpfen in unserem Leben, sie dann auch bekennen, wenn man weiß, dass sie da ist. Was passiert anschließend? Ich lese die Verse 16 bis 18 nochmal, da steht: Doch erweckte der Herr Richter, die sie aus den Händen derer retteten, die sie beraubten. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, sondern sie hurten mit anderen Göttern und beteten sie an und wichen bald ab von dem Weg, auf dem ihre Väter im Gehorsam gegen die Gebote des Herrn gegangen waren. Sie handelten nicht ebenso. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und errettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihrer Wehklage über ihre Bedränger und Unterdrücker. Gott hat Mitleid, lesen wir hier, mit dem Volk, weil sie zu Gott rufen. In Kapitel 3, Vers 9 lesen wir das zum Beispiel. Also Richter 3, Vers 9, da steht: Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Und wir lesen das öfters in dem Buch Richter, dass das Volk zu Gott schreit, weil sie unterdrückt werden, weil Feinde über sie herrschen. Und Gott hat Mitleid mit dem Volk und erweckt ihnen einen Richter. Wir müssen uns die Richter vielleicht ein wenig anders vorstellen als heutzutage. Die Richter damals haben nicht nur Urteile gefällt, sondern sie waren auch teils Heerführer. Vielleicht einige Beispiele: Simson oder Gideon waren zum Beispiel Richter, die Gott erweckt hat, um quasi das Volk aus der Hand ihrer Feinde zu befreien, damit sie nicht mehr unterdrückt werden. Und als ich diese Verse so gelesen habe, da dachte ich, was haben wir doch für einen gnädigen Gott. Er gibt dem Volk eine erneute Chance. Gott könnte ja auch sagen, da sind doch eure Baalsgötter, ruft die doch an. Die werden euch doch bestimmt helfen. Aber Gott befreit sie. Gott gibt dem Volk eine erneute Chance. Gott ist ein gnädiger Gott. Und das dürfen wir auch in unserem Alltag erleben. Wenn wir sündigen, dann können wir zu Gott kommen und um Verzeihung, um Vergebung bitten. In 1. Johannes 1, Vers 9, ein Vers, der hier im Gottesdienst auch öfter mal zitiert wird, da lesen wir, also 1. Johannes 1, Vers 9, da steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott reinigt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen. Gott ist ein gnädiger Gott. Wenn wir Gott in unserem Alltag aus den Augen verlieren, dann können wir immer wieder zu ihm kommen. Ich habe das noch nicht erlebt, dass ich vielleicht mal nachmittags um 17 Uhr die Bibel lesen wollte und dann Gott sagt: Nee, Öffnungszeiten vorbei, Willi, du wirst da heute nichts mehr mitnehmen können für dich. 6 bis 16 Uhr ist genug Zeit, da kannst du die Bibel lesen, aber nicht jetzt. Auch wenn man vielleicht die Bibel mal einige Tage in der Ecke liegen hatte, dann ist es nicht, dass Gott sagt, ist sie anscheinend nicht wichtig, dann brauchst du ja gar nicht lesen. Sondern Gott freut sich, wenn wir uns Zeit für ihn nehmen, wenn wir die Bibel zur Hand nehmen. Er gibt uns immer wieder eine neue Chance, zu ihm zu kommen. Als ich diesen Text gelesen habe, dachte ich auch, vielleicht gebraucht auch Gott in deinem Leben, in meinem Leben, Richter, um uns wieder neu auf ihn auszurichten. Vielleicht jemanden aus dem Umfeld, der einem ja auf den eigenen Dreck im Leben hinweist, auf die Sünde. Vielleicht aber auch jemand, der uns neu auf Gott ausrichtet. Vielleicht ist das dein Ehepartner, der sagt, lass uns doch mal wieder eine Andacht lesen. Lass uns doch gemeinsam wieder eine Gebetsgemeinschaft haben, länger miteinander beten. Vielleicht sind das Freunde in deinem Leben, die dich gut kennen und die eigentlich nur das Beste für dich wollen und dir auch offen und ehrlich sagen können, was falsch läuft in deinem Leben oder was vielleicht nicht so gut ist, was du gerade tust, wie du vielleicht redest. Vielleicht ist das auch bei den Kindern oder bei den Jugendlichen, sind das die Eltern, bei mir selber vielleicht, die einen ein Rat geben wollen und sagen, tu das lieber nicht, lass das in deinem Leben nicht zu. Vielleicht gebraucht Gott gerade diese Richter in unserem Leben, um uns neu auf ihn auszurichten. Wir haben hier gelesen, das Volk, das war auch diesen Richtern nicht gehorsam, steht hier. Lass uns das nicht so tun, sondern wenn Gott uns vielleicht Menschen in den Weg stellt, die er gebrauchen möchte, um uns neu auf ihn auszurichten, dann auch auf sie hören, damit wir Gott immer wieder vor Augen haben. Wir lesen weiter, dass das Volk das nicht hatte. In Vers 19, den letzten Vers aus diesem Text, da steht, wenn aber der Richter starb, so handelten sie wiederum verderblich, mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachfolgten, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht ab von ihrem Treiben und ihrem heilsstarrigen Wandel. Das Volk verliert Gott wieder aus den Augen. Und man merkt, das ist ein Kreislauf. In dem Buch der Richter merkt man, das passiert 7-mal. Das ist immer wieder der gleiche Kreislauf. Das Volk sündigt, Gott wird böse und lässt andere Feinde über sie herrschen. Dann fleht das Volk wieder zu Gott. Und Gott erweckt einen Richter, der sie befreit. Und dann hat das Volk wieder 40 Jahre, 20 Jahre Ruhe, solange der Richter lebt. Und wenn er stirbt, dann fängt das wieder von vorne an. Das Volk sündigt, Gott wird böse, lässt andere Feinde über sie herrschen. Und man merkt, das ist immer der gleiche Kreislauf. Und als ich das Buch Richter so gelesen habe, dann dachte ich, das geht doch nicht, das kann doch nicht sein. Das fängt schon wieder von vorne an. Und wie dumm muss das Volk sein? Die wissen doch, wenn wir Gott nachfolgen, dann wird es uns gut gehen. Dann werden keine Feinde über uns herrschen. Wenn wir Sünde zulassen, werden wir wieder bedrückt. Warum fangen die immer wieder mit dem Gleichen an? Und als ich so darüber nachdachte, dachte ich, Mensch, in meinem Leben ist das oft auch nicht anders. Ich habe das Gefühl, manchmal, ich muss auch immer wieder von vorne anfangen. Wir hatten letztens in der Jugend ein Thema, es ging um die Anbetung Gottes und man hat sich da nochmal neu ausgerichtet und dachte, ich will nicht nur am Freitag in der Jugendstunde, am Sonntag im Gottesdienst Gott anbeten, sondern in meinem Alltag, in dem ich ihm gehorche. Und dann verläuft sich das schnell wieder und man, eine Woche später, wenn man wieder dran denkt, denkt man, Mann, warum vergisst man es so schnell? Wir hatten letztens, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber ein Treffen mit dem Prediger aus der Gemeinde und wir sind zusammen nochmal die Predigten so durchgegangen, wer gepredigt hat, was für ein Hauptgedanke in dem quasi in der Predigt war. Und ich saß da und dachte, oh, fragt bloß nicht mich, weil ich irgendwie die Predigten nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und dann wurde gesagt, ja, David Schellenberg hatte diese Predigt, Alex Dück diese. Ah ja, stimmt, das waren doch so voll wertvolle Gedanken, wo ich mir einiges vorgenommen hatte. Aber ich hatte die irgendwie aus meinen Augen verloren. Und ich glaube, es geht jetzt nicht nur darum, dass wir Gott vor Augen haben, indem wir uns an jede Predigt erinnern, indem wir nur das Wort Gottes lesen, sondern dass wir Gott auch in unserem Alltag vor Augen haben. Ich möchte einen Vers noch lesen, Kolosser 3, Vers 17. Kolosser 3, Vers 17, da steht, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Also nicht nur, wenn wir Gottes Wort lesen, sollen wir ihn vor Augen haben, sondern bei alledem, was wir tun. Ich habe vor kurzem ein Zeugnis von einem Mann gehört, der ja lange Zeit ja bewusst in Sünde gelebt hat, Drogen zu sich genommen hat, viele Frauen verletzt hat, in Gesellschaften sich umgeben hat, die nicht gut waren. Und dieser Mann, er sagt, ich liebte auch so das Extreme, ich liebte auch extreme Sportarten. Vielleicht als Beispiel sagt er, ich mag auch Snowboarden. So, wenn man den Berg runterrast, also auf dem Brett im Schnee, und dann hochspringt, so die Geschwindigkeiten, die mir Adrenalin geben, das liebe ich. Und vor einiger Zeit hat er sich dann aber bekehrt. Er hat Gott kennengelernt und er erzählt dann, ich gehe jetzt noch immer Snowboarden, aber wenn ich jetzt vielleicht auf diesem Berg stehe, erlebe ich noch viel mehr Freude, noch viel mehr Adrenalin beim Snowboarden als früher, weil er sagt, ich sehe die ganzen Berge, ich stehe auf einem Berg und ich weiß, wer das gemacht hat. Ich habe Gott vor Augen. Und ich denke, das können wir auch tun. Wir müssen ja Gott im Alltag vor Augen haben, heißt nicht nur, dass wir Gottes Wort lesen, sondern wir können Gott in unser Hobby mitnehmen, in den Alltagssituationen, vielleicht wo man Stress hat, dass man da Gott sagen kann, hilf mir. Aber auch, wenn man dankbar ist, jedes Mal, wenn man Essen vor sich hat. Ich glaube, oft wird das praktiziert, dass man dafür dankt. Und das ist gut, damit wir uns wieder neu vor Augen, damit wir uns nochmal Gott vor Augen führen. Und das wünsche ich uns auch, jeden Einzelnen von uns, dass wir Gott in unserem Alltag immer wieder vor Augen führen, weil Gott uns dann segnen wird. Er wird uns vor Sünde bewahren. Und wenn wir dann doch sündigen, dann haben wir heute auch durch diesen Text gelesen, Gott ist ein gnädiger Gott. Wir dürfen ihm unsere Sünden bekennen, uns immer wieder neu auf ihn ausrichten. Und vielleicht ist das in unserem Leben, dass wir nicht, wir haben gelesen siebenmal, oder ich hatte gesagt siebenmal, ist das bei dem Volk immer der gleiche Kreislauf, dass sie anfangen wieder zu sündigen. Vielleicht passiert das bei uns siebenmal am Tag, dass wir hier Gott aus den Augen verlieren. Und dann dürfen wir wissen, wir dürfen immer wieder zu Gott kommen. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich mir, dass wir es mehr und mehr lernen, Gott in unserem Alltag vor Augen haben. Wir können gerne noch eine Gebetsgemeinschaft machen, dazu aufstehen. Ich würde das dann abschließen. Ich möchte dir auch Danke sagen, Gott, dass wir dich haben dürfen, an dich glauben dürfen und dass wir merken, dass du uns Segen schenkst, Herr. Du kennst aber auch mein Herz, unser Herz des Menschen, Herr, dass man sich oft anderen Dingen zuwendet oder da denkt, da kann ich mehr Erfüllung finden, Herr. Aber du gibst uns das und ich bitte dich, Herr, dass wir es mehr und mehr lernen, Herr, es in unserem Alltag dich vor Augen zu haben, Herr, an dich denken, dich in unserem Sinn zu haben. Danke, dass wir dich haben dürfen, Herr. Amen.